Hallo und herzlich willkommen im Zukunftsmut-Podcast, deinem Podcast für Zukunftsgestaltung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du trotz aller Unsicherheiten im Innen und Außen deinen beruflichen Weg mutig, selbstbestimmt und voller Zuversicht gestalten kannst. Ganz nach dem Motto Zukunftslust statt Zukunftsfrust. In dieser Folge spreche ich mit Julia Sahm. Julia ist Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin. Ihr Expertenthema ist emotionales Essen und sie begleitet ihre KundInnen auf deren Weg zum Wunschgewicht. Wir sprechen in diesem Interview über ihren eigenen beruflichen Weg und wie du die Kraft des Manifestierens nutzen kannst, um dir genau das Leben zu erschaffen, von dem du schon immer geträumt hast. Du findest den Link zu Julias Buch Die Wunderwoche, was ganz neu erschienen ist, und zu ihrem Angebot wie immer in den Shownotes. Doch bevor wir loslegen, noch kurz eine Erinnerung in eigener Sache. Denn am 18. September erscheint mein Buch Da kannst du sicher sein im Campus Verlag und du kannst es dir schon vorbestellen. Es wird das Buch als physisches Buch, als E-Book und sogar als Hörbuch geben. In dem Buch gebe ich dir ganz konkrete Strategien mit an die Hand, wie du dich in unserer unsicheren Arbeitswelt krisenfest aufstellen kannst. Und ich würde mich total freuen, wenn du es dir schon vorbestellst und es dir sicherst. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen im Zukunftsmut-Podcast, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und dass du hier bist.
Hallo Juliane, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Sehr schön. Du bist ja Expertin für emotionales Essen und beschäftigst dich beruflich ja intensiv mit der Frage, wie man sein Wunschgewicht erreicht. Und mich würde natürlich irgendwie interessieren, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema berufliche Neuorientierung und wie Menschen so ihre Berufung finden. Vielleicht magst du dich, wenn du dich jetzt gleich einmal vorstellst, damit die HörerInnen wissen, mit wem sie es zu tun haben, auch so die Frage beantworten, wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ja, klar, sehr gerne. Also, mein Name ist Julia Sahm, ich bin Life-Coach, bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich bin Buchautorin und auch Podcasterin, so wie du, mittlerweile. Und eben, du hast es auch schon gesagt, ich helfe dabei, Menschen emotionales Essen aufzulösen. Mittlerweile gibt es diesen Begriff emotionales Essen zum Glück. Das macht mir meine Arbeit etwas leichter, leichter zu erklären, was ich mache. Als ich gestartet bin, gab es diesen Begriff noch gar nicht. Und da haben immer ganz viele mich, also ne, außer auch gerade meine Freunde und im Bekanntenkreis, immer gesagt, die macht irgendwas mit Ernährung oder Sport oder so. Ewig hat das gedauert, bis irgendjemand verstanden hat, was ich mache. Und also der Begriff, man könnte auch sagen, ich bin Coach für emotionales Essen. Und da bin ich über Umwege hingekommen. Es ist ja oft so, dass man selber ein Thema hat und das irgendwie gelöst bekommt und das dann an andere Menschen weitergibt. Das war bei mir in dem Fall nicht ganz so. Also ich bin ja super sportlich, habe immer schon gerne Sport gemacht, aber nur Sport, der mir auch Spaß macht. hatte jetzt auch mit meinem Körper oder mit meinem Essverhalten nie wirklich ein Thema. Also jetzt nicht mehr als jede Durchschnittsfrau, sage ich mal. Natürlich habe auch ich mal schlechte Tage oder Phasen. Aber es war jetzt nie so ein Lebensthema von mir. Aber als ich jung war, ich habe eine jüngere Schwester, die ist 8 Jahre jünger als ich. Und ich habe bei der sehr die Mutterrolle auch mit übernommen, diesen Altersunterschied. Und meine Schwester war, als sie jünger war, übergewichtig und wurde auch in der Schule ganz stark gemobbt. Und es war für mich als große Schwester / Ersatzmama ganz schwer mit anzusehen und zu ertragen. Und dadurch, dass ich ja sportlich war, mich auch so normal ernährt habe, habe ich halt immer gedacht, ja, ich kann ihr ja helfen. Ich weiß ja, wie es geht sozusagen. Und habe dann mit ihr auch Diät gehalten, bin mit ihr Sport machen gegangen. Und das hat sie dann immer so ein paar Tage mitgemacht, wenn es gut lief, mal ein paar Wochen. Und ist dann aber immer in alte Muster zurückverfallen. Und ich habe das halt damals, da war ich ja selber noch sehr jung, überhaupt nicht verstanden und dachte so, hä, der geht's doch so schlecht und die weiß doch, was die Lösung ist. Warum macht sie das denn jetzt nicht einfach, ne? Und bin da damals auch leider nicht zu einer Lösung gekommen, obwohl mich das wirklich damals schon sehr beschäftigt hat. Ich weiß noch, ich habe auch mit meiner Hausärztin damals drüber gesprochen, mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, habe ich sogar darüber gesprochen. Ja, aber konnte ihr damals da nicht weiterhelfen, weil ich eben dachte, ja, da fehlt es einfach an Disziplin und Willenskraft, wie das so viele eben denken. Und dann habe ich erstmal was ganz anderes auch beruflich gemacht. Ich habe BWL studiert. Ich habe ganz lange zum Beispiel bei Bionade gearbeitet, habe da im Vertrieb angefangen, bin ins Marketing und dann habe ich den Export übernommen und habe Bionade in anderen europäischen Ländern, also die Markteinführungen gemacht. Und dann ist irgendwann mein Papa gestorben, sehr jung und sehr plötzlich. Und dann habe ich ja unser Familienunternehmen übernehmen müssen. Also irgendjemand musste da die Verantwortung übernehmen. Hat mir auch lange dann in der Zeit überlegt, ob ich das überhaupt will. Also am Anfang hatte ich keine Wahl. Bin dann lange auch zweigleisig gefahren, weil mein Job mir damals bei Bionade so Spaß gemacht hat. Und ja, das ist dann in einem nicht diagnostizierten, aber eine Art Burnout geendet, wie man sich vorstellen kann. Ich war ja damals auch sehr traurig, dass mein Papa gestorben ist, musste das alles verarbeiten und dann einfach Geschäftsführerin von einem mittelständischen Unternehmen, in das ich mich ja auch erstmal komplett einarbeiten musste. Und ja, das war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und da in der Zeit habe ich mir dann mal einen Coach genommen, weil ich eben mir so schwer getan habe mit dieser Entscheidung. So, muss ich das überhaupt weiterführen? Was mache ich da? Setze ich da einen Geschäftsführer rein? Verkaufe ich die Firma? Will ich das als Familientradition irgendwie weiterführen? Und konnte mich da nicht entscheiden und bin dann mal eine Stunde zu einem Coach gegangen. Und da bin ich zum ersten Mal so mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung überhaupt so in Berührung gekommen. Und dann hat er mir in einer Stunde so weitergeholfen und eben nicht durch Ratschläge, also der saß nicht da und hat mir gesagt, so ja, A, B oder C, sondern hat halt durch seine Fragestellung die Lösung aus mir rausgekitzelt, die schon die ganze Zeit da war, die ich aber nicht sehen konnte. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich dann dadurch eben, also ich habe mich dann entschieden, die Firma zu verkaufen und dass ich das nicht machen möchte, dass das nicht mein Weg ist. Zum Glück, wie ich heute einige Jahre später sagen kann, auch richtige Entscheidung. War dann auch nicht einfach, natürlich so ein Unternehmen zu verkaufen, aber das, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber eben, so bin ich so auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und dann war es so, dass ich ja, einfach aus Interesse mir selbst zuliebe so eine Coaching-Ausbildung machen wollte, einfach um mehr über Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie zu erfahren. Und also da gar nicht mit dem Hintergrund, ich will damit irgendwie jetzt arbeiten oder mein Geld verdienen, sondern einfach nur aus so Selbsterfahrungen, ne? Und dann habe ich diese Coaching-Ausbildung gemacht. Und das war so krass, weil während der Ausbildung habe ich ja ganz viele Tools, also ganz viel über die menschliche Psyche erfahren, ganz viele Tools an die Hand bekommen, wie man mit Menschen arbeitet. Und habe witzigerweise, obwohl das ja Jahre später war, immer wieder an meine Schwester und die Situation damals denken müssen. Und habe dann gedacht, so ja, deshalb hat das nicht funktioniert. Ja, klar. Und, ne, und deswegen war das so und so. Und bin dann eben auch auf Ideen gekommen, wie ich damals hätte anders an die Sache rangehen können. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, so dass ich angefangen habe, ganz klein wirklich im Freundeskreis mit meinen Freunden, die auch ein Thema mit dem Essen hatten, irgendwie zu testen und die zu coachen. Und ja, und dann habe ich mich irgendwann mal entschlossen, mich damit selbstständig zu machen. Ich habe eben ein 10-Schritte-Programm entwickelt. Und ja, das hat ganz klein angefangen im 1-zu-1-Coaching. Dann habe ich irgendwann mal kleinere Live-Workshops gemacht am Bodensee. Und irgendwann mal habe ich ein Buch, dann mein erstes Buch geschrieben. Und dann bin ich erst irgendwann mal auf die Idee gekommen, Mensch, das könnte man ja auch online machen. Und seither habe ich eben auch ein 10-wöchiges Online-Coaching-Programm, was ich immer noch persönlich auch betreue, wo ich die Menschen durch diese 10 Schritte führe, die aber auch untereinander sich supporten können. Ja, so war so mein Weg. Und mittlerweile, seit 2 Jahren, gebe ich sogar meine Methode an andere Menschen weiter und bilde andere Menschen als Coach für emotionales Essen aus, die nach meiner Methode dann coachen lernen, sozusagen. Ja, so das in Kürze.
Ja, erstmal vielen
Lange
Dank.
Rede.
habe ich mich gerade so ein bisschen gefragt, so, wow, das ist so viel. Also es könnte auch irgendwie so eine 80-jährige Frau vor mir sitzen, die auf so ein ganz bewegtes, langes
Lebst.
Leben zurückblickt.
Stimmt.
Und ich dachte irgendwie so, wow, viele mutige Entscheidungen, aber auch viele Herausforderungen und auch viel Verantwortung schon irgendwie, ne? Also auch gerade das, was du erzählt hast mit deinem Papa, also wenn man dann so eine Firma übernehmen muss, wo ja natürlich noch so, ja, wo man emotional eingebunden ist, es ist Familienunternehmen, ne? Und dann irgendwie auch feststellt, aber eigentlich ist das gar nicht mein Weg. Und also, ja, war sicherlich nicht so einfach, kann ich mir vorstellen. Und ja, wo ich einfach dachte, so, wow, es ist irgendwie viel passiert bei
Ja,
dir.
definitiv passiert auch immer noch viel.
Ja.
Aber das liegt vielleicht ja eben auch, wie du schon gesagt hast, ich bin eher, naja, mutig ist ja immer, also den Begriff finde ich irgendwie schwierig. Durch bestimmte Situationen, wie die, die mir damals auch einfach passiert sind, wie das mit meinem Vater, habe ich ja, da war ich ja gezwungen, ne? Also da wurde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen und zum Beispiel die Situation hat auch ganz viel, glaube ich, damit zu tun, dass ich auch heute beruflich sehr erfolgreich bin, weil ich in dem Moment gelernt habe, wenn ich muss, dann kann ich. Das bedeutet ja, also den Rückschluss habe ich gezogen, es bedeutet ja auch, dass ich, wenn ich will, das kann. Ne? Also so habe ich das in meinem Mindset dann irgendwie so verbucht, so hey, schau mal zu, was du fähig bist, weil hätte mir das davor jemand gesagt, und ja, bevor mein Vater gestorben ist, was ich alles erlebe, was ich mache, ich musste, keine Ahnung, also 4 Tage nach seinem Tod nach China auf die größte Konsumgütermesse der Welt fliegen, da mit Lieferanten verhandeln und also wirklich lauter so total abgefahrene Sachen. Und hätte mir das damals jemand erzählt, dass ich das meistern kann, da hätte ich gesagt, ey, du spinnst auf gar keinen Fall,
Auf gar
ne?
keinen Fall.
Ja, und siehe da, es ging doch. Und dadurch, dass ich diese Erfahrung zum Beispiel gemacht habe, also habe ich das einfach auch auf mein eigenes Business übertragen und mir gesagt, hey, also ich weiß ja, ne, wenn ich muss, kann ich. Und das, was ich jetzt heute beruflich mache, das mache ich ja leidenschaftlich gerne. Das ist ein Thema, was mich interessiert. Es ist super schön, mit Menschen zu arbeiten, deren Veränderungsprozesse mitzubekommen. Das ist ja auch ein sehr erfüllender, sehr sinnstiftender Job. Also das ist wirklich so, da bin ich mit vollem Herzblut dabei. Und alles, was mich blockieren würde, wären dann vielleicht eben irgendwelche Ängste oder sowas, aber mit denen kann ich durch diese Erfahrung davor ziemlich gut umgehen. Ja.
Ja, und diesen Mut, also ich würde es ja schon auf jeden Fall als Mut bezeichnen, weil ich spreche ja viel mit Menschen, die unzufrieden sind im Job. Und
Ja.
ich hatte erst jetzt kürzlich mit einer gesprochen, die war so Anfang 50 und hat im Coaching-Prozess gemerkt, dass sie eigentlich diesen Job damals vor wirklich 30 Jahren nur ihren Eltern zuliebe gewählt hat. Und na, und das war ja bei dir jetzt auch so, dass du unfreiwillig, sag ich mal, in eine Situation reingerutscht bist, aber du für dich erkannt hast, okay, das ist nicht mein Weg und ich ändere jetzt was. Und da, finde ich, kommt der Mut ins Spiel, das dann auch wirklich, also erstmal anzuerkennen, auszusprechen und dann auch zu handeln, ne? Und bei der Klientin, mit der ich gesprochen hatte, die hing halt 30 Jahre wirklich in diesem Job fest. Und ich glaube, sie hat es auch teilweise einfach verdrängt, ne, dass sie nicht glücklich war. Und das war dann so im Coaching so ein Moment, so die Erkenntnis, so, wow, ich habe das wirklich nur für meine Eltern gemacht, all die Jahre. Und dann habe ich sie gefragt, was wäre, wenn sie mutig wäre? Und dann war so ein Moment der Klarheit da und so, dann würde ich was anderes machen, dann würde ich kündigen und ich würde was komplett anderes machen, ne? Und du hast das ja für dich direkt so transformiert und danach gehandelt. Deswegen wollte ich
Ja.
das nochmal hervorheben, dass da ja schon Mut da ist.
Aber mutig sein bedeutet auch manchmal, sich eben Hilfe zu suchen, so wie ne,
Ja, total.
deine Klientin jetzt oder ich damals bin ja auch zu einem Coach gegangen, weil ich mit dieser Entscheidung einfach gehadert habe. Und eben, ne, da kann manchmal schon eine Sitzung wirklich Klarheit auch bringen. Ne? Und so ist das bei allen Prozessen. Also ich finde immer, das Wichtigste ist eben ehrlich zu sich selbst zu sein. Eben was das eigene Glück angeht, weil den Zustand, den du da eben gerade beschrieben hast, ne, 30 Jahre lang eigentlich unglücklich verdrängen, ne, viele beschreiben das als Komfortzone. Ich nenne das in meinem Coaching immer das gemütliche Elend. Ne, das ist so, es ist nämlich keine Komfortzone, weil es ist ja eigentlich gar nicht komfortabel, aber die Ängste sind eben so stark teilweise, dass wir ja es auch vielleicht gar nicht realisieren oder eben schon so lange da drin sind, dass das ja schon unser Normalzustand irgendwo ist. Und da gehört halt eben auch Selbstreflexion dazu und ein ehrliches Hinschauen und zu sagen, okay, ich muss ja nicht gleich was ändern, aber ich kann mir erstmal zugestehen, ich bin wirklich nicht glücklich und ich habe es auch verdient, dass da mehr geht in meinem Leben oder dass ich mich besser fühle in meinem Leben. Und wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist, dann auch zu sagen, okay, ne, vielleicht brauche ich einfach auch ein bisschen Hilfe, da aus meinem gemütlichen Elend rauszukommen und die dann, ja, sich da auch selbst wert sein, diese Hilfe auch anzunehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, total.
Mir geht es ja auch so, ich bilde ja auch aus und ich gebe da eben meine 10-Schritte-Methode weiter. Aber wir haben auch einen Business-Teil, weil das war mir ganz wichtig, weil ich habe mir das damals alles, also was das Online-Business angeht, ich habe ja zwar BWL studiert, aber bevor es irgendwie Social Media gab. Und ja, musste dieses ganze Online-Marketing und wie man das macht, das habe ich mir wirklich mühsam mit YouTube-Videos alles selber beigebracht. Und das wollte ich meinen Auszubildenden ersparen. Und deswegen haben wir eben auch einen Business-Teil, wo man alles über eben, also Social Media, Podcast, Instagram, aber auch so Steuerthemen und all diese Thematiken, die zu einer Selbstständigkeit eben gehören, eben auch angehen, Businessplan schreiben und so weiter. Und aber ein großer Aspekt in diesem Business-Teil ist eben auch Mindset-Arbeit, Money-Mindset, aber auch eine Angst vor Sichtbarkeit und all diesen Themen. Und da sind auch ganz viele Frauen, auch so in der Mitte ihres Lebens, die ja, sich jetzt auch noch mal so selbst neu gefunden haben, teilweise auch dadurch, dass sie mein Programm vorher gemacht haben, das Lifestyle-Schlank-Programm, weil man da eben auch ganz viel übers Leben reflektiert, weil das Essen oder das Gewicht ja ganz oft ein Spiegel dessen ist, dass man irgendwo unzufrieden ist. Und da, ja, ich in meiner Arbeit eben immer an die Ursache gehe und nicht jetzt das Symptom bekämpfe in Form von hier, ess mal weniger und mach mal mehr Sport, so wie ich es damals bei meiner Schwester gemacht habe. Sondern dass wir uns ja wirklich das Leben angucken und schauen, ne, welche Gefühle ja, sind vorrangig in meinem Leben oder also, ne, beherrschen mein Leben, Unzufriedenheiten, innere Leere, Einsamkeit, also ne, Stress, was auch immer so die Auslöser sind, die dann eben auch zum Essen führen. Und da kommen eben viele auch darauf, dass sie eigentlich total gefrustet in ihrem Job sind und sich leer fühlen, nicht erfüllt fühlen, keinen Sinn in ihrem Job sehen und dann aus den Gründen eben auch oft zum Essen greifen, um das zu kompensieren einfach. Und da entstehen dann halt eben auch oft der Wunsch, sich da nochmal neu, ja, neu zu orientieren. Und wenn man sich da langsam eben rantastet und sich dieser Themen bewusst wird, dann fällen dann eben manche zum Beispiel die Entscheidung, sich von mir ausbilden zu lassen, sich selbstständig zu machen. Und trotzdem sind ja auch während so einer Ausbildung und in diesem Teil, dann kommen ja auch immer weitere Glaubenssätze noch dazu, ne? Oder eben manche sind halt noch nicht ganz aufgearbeitet, die Standardglaubenssätze, wie ich bin nicht gut genug oder es muss alles immer perfekt sein oder ne, so Dinge, die einen da einfach blockieren. Und da ja, finde ich es auch da total wichtig, da immer mit Mindset-Arbeit nebenher auch zu machen.
Ja, vor allem, weil es ja dann auch viel leichter ist. Also ich glaube, das ist so die auch die Verbindung jetzt von uns beiden, wenn wir mit unseren Klienten arbeiten, ist bei dir, du hast es vorhin angesprochen mit dem Thema Disziplin, ne? Also wenn ich übergewichtig bin, klar, ich kann mir jetzt einen sehr disziplinierten Ernährungsplan erstellen, ich kann Sport machen und so, ne? Aber es fühlt sich dann, glaube ich, schwer an. Und das höre ich dann eben auch oft, weil die Menschen, die unzufrieden sind im Job, heißt nicht, dass sie nicht erfolgreich sind, sondern im Gegenteil. Manchmal sind sie ja sehr erfolgreich, aber sagen so, ich habe immer gekämpft und das, ne, und es fühlt sich irgendwie, also es hat nichts mit Leichtigkeit zu tun und es hat ja ein strenger Diätplan auch nicht, ne? Und ich glaube, dass es dann, dass das ein ganz gutes Signal auch sein kann, ne? Wenn ich das, was ich tue, sich wie ein Kampf anfühlt oder es ist irgendwie super anstrengend und zieht mir so viel Energie, dass man dann ja daraus wahrscheinlich ja, für sich auch schließen kann, vielleicht bin ich nicht auf dem richtigen Weg oder ich muss irgendwas anderes ma machen.
Ja, weil die Motivation, warum wir die Dinge machen, eben eine andere ist, ne? Also eben, du kannst super erfolgreich sein und wenn du aber erfolgreich bist und nicht glücklich bist, also dann bist du meiner Meinung nach auch nicht erfolgreich. Also nach meiner Definition von Erfolg. Aber das ist ja eigentlich, könnte man ja, oder korrigier mich, wenn du da andere Erfahrungen gemacht hast, aber eigentlich immer so, wenn man aus einem Mangel heraus diesen Erfolg forciert, heißt, weil man irgendwie beweisen möchte, also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, dann daraus entsteht ganz oft eben eine große Leistungsorientierung, ne, zu zeigen, um zu beweisen sozusagen, ich bin gut genug, ne, und dann immer mehr, immer mehr, immer höher, immer weiter. Aber wenn wir nicht grundlegend an diesem Grundgefühl, mit dem wir durchs Leben gehen, was halt meistens schon die Ursache in der Kindheit hat, wenn wir an dem nicht arbeiten, dann ist das ja ein Fass ohne Boden. Und das erfahren dann eben Menschen ganz oft, dass sie ja so erfolgreich sein können, wie sie wollen. Sie spüren es einfach nicht, ne? Sie wissen es auf dem Papier, das Konto ist voll, ich habe die und die Position, aber ich fühle mich
Du bist
trotzdem
nicht da.
minderwertig, nicht gut genug, ne? Also es fühlt sich nicht gut an, weil die Ursprungsmotivation sozusagen eine war, die aus einem Mangel heraus, also aus einem, ich möchte beweisen, dass ich gut genug bin. Und das ist auch eine Parallele, die auch viele Menschen erfahren, auch die es dann schaffen. Also ich meine, weil jede Diät, wenn man die so macht, wie sie vorgegeben ist, das ist ja völlig wurscht, welche, funktioniert, ne? Weil wahrscheinlich im Kaloriendefizit nimmt man halt ab. Aber viele Menschen machen auch die Erfahrung, dass sie sogar abnehmen und ihr Ziel erreichen und dann am Ziel angekommen, aber merken, ich bin immer noch nicht glücklich, weil sie eben sozusagen als Unglück in ihrem Leben darauf projizieren, dass sie übergewichtig sind. Ne? Dass sie immer denken, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich glücklich. Und da ist so ein ganz großer Trugschluss, weil das ist eigentlich der Grund, warum viele Menschen übergewichtig sind. Die Ursache davon ist schon ein bestehendes Unglück, ne? Weil sie würden nicht mehr essen, als ihr Körper braucht, wenn sie nicht irgendetwas kompensieren wollen würden, was eben nicht richtig ist, ne? Und wenn man jetzt nur eine Diät macht, wie ich die ja immer nenne, Symptombekämpfung, dann bekämpft man das Symptom und dann ist die Ursache aber nicht gelöst, ne? Also dieses Unglück, was ja schon bestand, was einen zum Essen getrieben hat, das bleibt da. Also auch da ist das ja auch aus der falschen Motivation heraus sozusagen, ja, hat man was projiziert, was einem dann, das ist ja die typische Wenn-Dann-Falle, ne?
Wollte
Wenn
ich gerade
das,
sagen, ja.
dann bin ich glücklich und das funktioniert eben nicht. Und deswegen finde ich es auch da eben wichtig, immer ganzheitlich sich das anzugucken, ne? Ursache, Wirkung, wo kommt was her und was sind eigentlich die richtigen Stellschrauben, damit man das, ne? Das heißt ja nicht, dass man nicht Gewicht verlieren darf oder kann, aber eben, und das ist auch so das Feedback, was wir in den meisten Feedback-Formularen bekommen, abnehmen war noch nie so leicht. Ja. Und das ist eben, wenn man innerlich was verändert, dann hat man zum einen nicht mehr den Druck, wirklich so, ne, dass Dinge, also oder Gefühle betäuben zu müssen. Man ist es sich selbst wert, also man gönnt sich auch dieses Glück, auch in einem gesunden Körper agil, flexibel zu sein, ne? Und ja, dann fühlt sich einfach dieser ganze Weg ganz anders an, nämlich nicht wie ein Müssen, sondern wie ein Wollen, ja.
Und auf dieses Wollen würde ich nämlich gerne nochmal eingehen, weil du hast ja auch eingangs gesagt, du bist Autorin und dein neues Buch, das heißt ja die Wunderwoche, manifestieren statt verzichten.
Genau.
Und da sind wir wieder bei dem Thema Verzicht, ne, was wir auch gerade hatten. Und kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, also einmal, was manifestieren bedeutet, vielleicht nochmal für alle, die zuhören und mit dem Wort vielleicht nichts anfangen können, aber auch, wie finde ich, weil das ist ja die Grundlage von Manifestieren, dass ich erstmal weiß, was will ich überhaupt? Hast du da Tipps oder ja,
Ja.
irgendwie ja, Tipps für uns, wie man das herausfindet?
Ja, sehr gerne. Also ich würde erstmal ganz gerne, also auch im Buch, da gehe ich auch auf, ne, wissenschaftliche Studien ein, was Manifestieren ist und so weiter, weil das den Menschen immer irgendwie hilft, weil das wird ja oft so als Hokuspokus interpretiert oder eben auch, So dieses Allah wünscht dir was beim Universum und dann passiert's. Und deswegen, ja, in dem Buch gehe ich auch eine Quantenphysik, alles Mögliche drauf ein, aber ich kann eigentlich ganz einfach erklären, was jeder Mensch auf der logischen Ebene verstehen kann, was manifestieren bedeutet. Also jeder hat ja wahrscheinlich schon mal diesen Spruch gehört, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Ne? Und das ist ja im Prinzip das, was manifestieren auch bedeutet. Und das kann man sich so erklären, wenn man sich so einen Kreislauf vorstellt, der jetzt in dem Fall mit den Gedanken beginnt. Ne? Also wir haben Gedanken und jeder Gedanke, den wir denken, bewirkt eine körperliche Reaktion. Ja? Wir schütten bestimmte Neurotransmitter, Hormone aus, je nach Gedanke. Und dadurch entsteht ein Gefühl in unserem Körper. Und ne, haben wir jetzt stressige Gedanken, dann schütten wir vermehrt Cortisol aus, unser Stresshormon. Wenn wir jetzt glückliche Gedanken haben, dann schütten wir Dopamin oder Endorphine aus. Und je nachdem fühlen wir uns dann ja auch. Und unsere Gefühle haben wiederum einen riesengroßen oder meiner Meinung nach auch den größten Einfluss auf unser Verhalten. Ja, das kennt jeder, wenn er irgendwie stark emotional aktiviert ist, ne, wenn er zum Beispiel wütend ist, dass er dann vielleicht mal was sagt, was er 5 Minuten später, wenn er sich ein bisschen beruhigt hätte, vielleicht nicht gesagt hätte. Oder eben das Essverhalten ist auch ganz oft impulsgesteuert durch die Gefühle, ne, jetzt gerade gestresst, ich brauche das jetzt gar nicht, ne, wie im Autopilot gar nicht drüber nachgedacht, einfach. Ne, also Gefühle haben den größten Einfluss auf darauf, wie wir uns verhalten. Oder Ängste, ne, hatten wir ja vorhin auch. Ne, wenn wir Angst sind, dann kann unser Verstand uns noch 10-mal sagen, ja, passiert nichts. Aber die Angst bestimmt darüber, das Gefühl Angst, was wir tun. Ja,
Ja,
also,
total. Also ich
ja.
nutze das auch gerne mal für Vorstellungsgespräche, ne? Also wenn man jetzt super nervös ist oder Angst hat, in das Vorstellungsgespräch zu gehen und mit diesem Mindset oder mit dem Gedanken schon reingehen, dann passiert ja genau das, was du beschreibst, ne? Also wir treten schon nicht selbstsicher auf, weil wir ja Angst in uns spüren oder total gestresst sind, und dann ist es ja auch so ein Kreislauf, ne? Dass wir dann natürlich auch jetzt nicht so gut performen, als wenn wir da gelassen reingehen.
Ja, definitiv, genau. Also wenn wir noch mal uns so, also die Hörer sich auch noch mal vorstellen, es ist ein Kreislauf, ne? Gedanke beeinflusst Gefühl, Gefühl beeinflusst Verhalten und unser Verhalten beeinflusst dann wieder, was wir weiterdenken. Weil wenn wir dann irgendwie versagt haben beim Vorstellungsgespräch jetzt sozusagen, dann bestätigt sich ja wieder der Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ne? Und schon wieder versagt und das beeinflusst wieder die Gefühle und die nächste Handlung und so weiter. Und diesen Kreislauf, den kann man eben über seine Gedanken ziemlich gut steuern, wenn man sich erstmal der Gedanken bewusst wird und welche Auswirkungen sie auf unser Leben haben. Beim Manifestieren tun wir alle. Also das ist nichts, was wir erlernen müssen. Das passiert schon den ganzen Tag, eben dadurch, dass wir, ich glaube, knapp 60.000 Gedanken am Tag denken, und aber davon sind wahrscheinlich 95% unbewusst, ne? Und die steuern dann eben unbewusst unsere Gefühle und unser Verhalten. Und der erste Schritt ist eben, sich bewusst zu werden, wo führen mich denn die Gedanken, die ich täglich denke, überhaupt hin? Und auch dann bewusst, ja, Gedankentraining zu betreiben. Und das könnte man dann als manifestieren, so wie ich das meine, betiteln. Das ist einfach der Prozess, wo wir wirklich uns aussuchen, welche Gedanken wir denken, weil wir wissen, dass sie uns zu bestimmten Ergebnissen im Leben führen, und zwar da, wo wir uns ja wünschen, hinzukommen. Ne? Weil alles andere, also man kann eben diesen Gedanken, Gefühle, Verhaltenskreislauf als Teufelskreislauf erleben oder eben auch als Engelskreislauf, und das Manifestieren, das bewusste Manifestieren hat das Ziel sozusagen, das zu einem Engelskreislauf zu machen.
Also zusammengefasst, das, was uns eigentlich schadet, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, können wir uns zunutze machen, ne? Indem wir bewusst entscheiden, was wir denn denken wollen.
Genau, also wenn wir uns einfach der Glaubenssätze, die uns in die falsche Richtung führen, bewusst werden und diese Gedanken, ich kann es ja mal auch an einem Beispiel mit dem Essverhalten vielleicht noch machen, wenn wir jetzt, also ganz viele Menschen haben, die zu mir kommen, die haben halt schon wirklich x Diäten gemacht, typische Diätkarriere, alles mit dabei und immer wieder vermeintlich gescheitert, ne, immer wieder in alte Muster zurückgefallen. Und da entsteht zum Beispiel bei ganz vielen der Glaubenssatz, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich kann nicht abnehmen. Ja, geht einfach nicht, ne? Ich muss immer so bleiben. Und jetzt, ne, jeder, der das vielleicht kennt, kann ja mal reinfühlen, was das für ein Gefühl macht, wenn man sich denkt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ne? Ist man da super motiviert und enthusiastisch, irgendwie das Thema nochmal anzugehen, oder ist man eher hoffnungslos, fühlt sich ohnmächtig, resigniert? Ne? Und das ist dann das Gefühl. Und das Gefühl wirkt sich aufs Verhalten aus. Das heißt, ne, wenn ich jetzt denke, ich bin hoffnungsloser Fall und ich fühle mich eben hoffnungslos, ohnmächtig, dann wird das wahrscheinlich nicht in dem Verhalten münden, dass ich irgendwie motiviert zum Sport gehe oder mir kalorienarme Rezepte raussuche, sondern eher, dass ich mit Chips und einer Tafel Schokolade vom Fernseher hänge oder so, ne? Und dann, ne, wenn ich dann vom Fernseher hänge und schon wieder abends zu viel gegessen habe, dann bestätigt sich wieder der Glaubenssatz, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ne? Und wenn wir den zum Beispiel umdrehen würden und eben sehen würden, okay, ne, ich habe zwar schon viel probiert, aber das bedeutet nicht, also ich habe auch immer diesen Spruch, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft, ne? Wenn das so wäre, dann gäbe es auf unserer Welt keinen Fortschritt, ne? Würden wir alle noch in Höhlen leben, sondern das Leben ist ein, ja, ein einziges Versuch und Irrtum, ne? Und es ist ja jetzt zum Beispiel in dem Fall auch gar nicht so verwunderlich, dass so viele Menschen in diesem Kreislauf von Diäten gefangen sind, weil die Industrie uns ja auch wirklich fast keine anderen Herangehensweisen an die Hand gibt, ja. Also es wird ja überall suggeriert, mach die Diät, mach das, mach dies und dann bist du glücklich, dann läuft es von selber, bla bla bla. Ist ja klar, dass wenn es so wenig Angebot gibt, die vielleicht eben auch ja, darauf hinweisen, dass da vielleicht ganz andere Stellschrauben zu drehen sind als die Disziplin, sondern dass da ursächlicher gearbeitet werden sollte, dann kommen wir ja auch gar nicht drauf. Das ist dann ja einfach ein blinder Fleck. Das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mittlerweile ausbilde, weil ich mir das wirklich so wichtig ist, dass Menschen da wirklich Hilfe bekommen und ich kann nicht alleine alle Menschen abdecken. Und ich habe ja vorhin auch noch gesagt, als ich angefangen habe, da gab es in dem Bereich wirklich noch fast gar nichts. Und das kommt immer mehr, zum Glück. Aber es ist immer noch, auch für die, die jetzt die Ausbildung machen, die haben da als Coach immer noch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil es einfach so wenig Angebot gibt, ne? Und klar entsteht dann so ein Glaubenssatz, weil man ja dann wirklich 20 Diäten schon gemacht hat und damit nicht langfristig erfolgreich war, dass man hoffnungslos ist. Aber eigentlich, wenn man sich den Gedanken anguckt, könnte man auch sagen, ich bin total der Kämpfer, ne? Ich habe nicht bei der ersten Diät aufgegeben, nicht bei der zweiten, nicht bei der dritten, ne? Und jetzt bin ich ja wieder an dem Punkt, wo ich mir Gedanken mache. Ich habe einfach zum Beispiel noch nicht den richtigen Weg für mich gefunden, ja. Und mit dem Gedanken, dass es vielleicht eben noch andere Wege gibt, die vielleicht mit einem ganz anderen Ansatz daran gehen, könnte man wieder viel motivierter sein und diesen Kreislauf wieder verändern.
Und das hat ja auch was mit Selbstvertrauen zu tun, ne? Also gerade wenn ich jetzt so oft schon eine Diät probiert habe und ich scheitere immer, oder wir können auch wieder das Thema Job nehmen. Ich bin in einem Job und bin super unzufrieden und habe das Gefühl, ich kann da gar nicht gut wirken, dann verlernen wir auch, glaube ich, das Vertrauen in uns.
Ja,
Weil
genau,
wir denken, ne?
das ist ja dieser Glaubenssatz, ich bin hoffnungsloser Fall oder ich bin Versager oder, ne, das, klar, das ist das A und O, unser Selbstvertrauen, egal in welchem Lebensbereich, ne, unser Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und ja.
Und hast du noch einen Tipp, also Glaubenssätze dann umformulieren, also in einen positiven Satz, aber wie, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt meinen Glaubenssatz nehme, ich bin nicht gut genug, und formuliere den jetzt einfach um, ich bin gut genug, dass ich vielleicht selber gar nicht dran glaube. Also
Ja,
ich denke, okay, das ist ja gar nicht realistisch, weil ich glaube ja nicht dran. Also dieser Weg dann, ne? Also kannst du einfach irgendwie
klar. Also
sagen.
erstmal ist das auch ganz normal, wenn wir jahrelang fest davon überzeugt waren und solche Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, die sind ja wirklich, die stammen ja aus der Kindheit, ne? Also die tragen Menschen, die sind so tief verankert. Und ist ja klar, wenn wir irgendwie gelernt haben, irgendwie so sieht grün aus und dann auf einmal erzählt uns jemand mit 30, 40, 50, ah nee, du, das ist gar nicht grün, das ist blau, dann, ne, also dann glauben wir das auch nicht einfach so, sondern dann müssen wir neue Beweise sammeln, andere Leute fragen und sagen, ist das wirklich blau oder, ne, also. Und ja, also wie ich zum Beispiel auch in meinen Coachings da rangehe, ist im ersten Schritt sich erstmal, also ich ermuntere meine Teilnehmer immer erstmal diesen Glaubenssatz mit einem Weil zu ergänzen, weil das ist ja meistens einfach auch nur so ein diffuser Gedanke und ein damit verbundenes diffuses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Also ich bin nicht gut genug, weil, ne, und dann werden einem eben Sachen einfallen, ich habe da eine Absage bekommen, ich habe dies, das, das. Und wenn man den jetzt aber umformuliert und sagt, ne, dreh den mal um, man kann den auch kleinteiliger umformulieren, dass es vielleicht nicht gleich ich bin gut genug bin, sondern irgendwas, was sich vielleicht noch ein bisschen realistischer anhört, aber trotzdem in die wahre Richtung geht, weil das ist ja, ne, ich bin nicht gut genug, ist ja nicht wahr. Das ist ja nur die Wahrheit, an die wir glauben, aber es ist ja nicht die Realität. Das ist ja nur unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst. Und wenn wir es jetzt mal im Extremfall ganz um, also ganz umdrehen und sagen, ich bin gut genug, weil, dann werden wir auch genauso Dinge finden, die bestätigen, dass wir gut genug sind. Nur wir gucken da halt nie hin. Ja, das ist so wie, ne, wer sucht, der findet. Wir suchen aber gar nicht danach. Ne? Es ist ja immer alles gleichzeitig da und es passieren schlimme Dinge. Gleichzeitig gibt es tausend Dinge, für die wir dankbar sein können. Aber unser Gehirn ist auch so gepolt, dass er immer die negativen Sachen in den Vordergrund stellt. Ne? Das soll einfach auch unser Überleben sichern, dass wir eben da schnell alarmiert sind, wenn was nicht so läuft. Aber das ist immer alles, ne? Also es hat immer alles zwei Seiten. Und da uns darauf zu fokussieren und dann in Zukunft eben auch Beweise zu sammeln, warum bin ich gut genug? Wer denkt noch, ich bin gut genug? Was mache ich gut genug? Ne? Und da den einfach seine Wahrnehmung drauf schulen, diese Dinge auch sich ins Bewusstsein zu rufen. Und das ist dann natürlich ein Training auch, ja.
Ja, total. Also gerade das, was du sagst, wenn man jahrelang an etwas anderes geglaubt hat, dann geht es ja auch nicht von heute auf morgen, aber das dann das Vertrauen zu haben, einmal in den Prozess, sage ich auch immer, ne? Ja, und dass man dann einfach dran bleibt und das wirklich trainiert, wie so ein
Ja.
Muskeltraining eigentlich, ne?
Genau, ja, ich nenne ja mein Coaching auch oft so mentales Fitnessstudio.
Ja.
So, weil das ist klar, man geht auch nicht ins Fitnessstudio und nur weil man irgendwie bei jemand anderen Muskeln sieht, hat man dann welche.
Ja,
Sondern
schönes Bild.
man muss da schon was für tun, aber das lohnt sich so, so sehr, ne? Weil es ist wirklich so, unsere Gedanken steuern unser ganzes Leben und wenn wir wirklich da ansetzen und das trainieren, dass wir einfach ja etwas was Neues für wahr halten. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht die Wahrheit. Es ist ja wirklich alles ist ja immer nur Wahrnehmungssache. Es gibt ja nicht die eine Wahrheit, ne? Und wir müssen ja auch nicht gut genug zu sein oder sich selbst zu lieben, bedeutet ja auch nicht, dass alles an einem immer super toll ist und richtig ist und dass man keine Fehler machen kann, sondern es bedeutet einfach nur, it's good enough, weil ich gebe ja alles, ne? Und hätte ich es anders gekonnt, hätte ich es auch damals schon anders gemacht. Aber wir Menschen, ne, wir kommen als Babys auf die Welt und nicht als irgendwie vollprogrammierte, perfekte Erwachsene, die schon alles können. Leben ist Wachstum und das ist ja ganz normal, dass wir eben auch Fehler machen. Also ich zum Glück, ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt bei mir so richtig, aber ich hatte mal, also ich habe so innerlich, ich habe nie irgendwas als Scheitern bewertet, was in meinem Leben passiert ist. Natürlich habe ich auch 100.000 Fehler gemacht, wie jeder. Aber ich sehe Fehler schon immer irgendwie als Teil der Lösung, weil ich irgendwie dieses Trial-and-Error-Prinzip, also Versuch und Irrtum, so, dass mir so logisch ist. So, ja, okay, jetzt habe ich es so versucht, hat nicht funktioniert. Okay, jetzt Ausschlussverfahren, so geht's nicht. Dann, okay, was kann ich dann probieren, ne? Und deswegen, ja, das war für mich zum Beispiel immer so ein ganz logischer Aspekt, wo ich dann nie das an den Fehler bei mir gesucht habe, sondern okay, das, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Ich kann ja auch was anderes machen. Vielleicht funktioniert das. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann probiere ich noch mal was anderes und finde raus, ne? Wie es funktionieren könnte.
Ja,
Ja.
aber genau, das ist ja genau diese Hands-on-Mentalität und das ist, ne, ich mache immer weiter und ja, fall hin und stehe aber wieder auf und probiere dann einfach einen neuen Weg.
Genau.
Ich glaube, das ist auch irgendwie, ja, also einfach so ein Motto, was viele sich zu Herzen nehmen können, das dann nicht auf sich zu beziehen, sondern einfach weiterzumachen und ja, sich nicht aufhalten zu lassen.
Ja, und vielleicht ist das manchmal auch so eine Erwartungshaltung, die man so ans Leben hat, dass immer irgendwie alles am Schnürchen laufen
Ja.
muss, ne? Also da geht es ja eigentlich schon los, mindset-technisch, dass man davon ausgeht, ja, okay, es muss ja alles klappen, aber ne, ich glaube, keiner von uns hat bei der Geburt irgendeinen Vertrag unterschrieben, wo drin stand, es wird immer alles so laufen, wie du das willst und du wirst
Ja.
immer alles perfekt machen, sondern eben, wir sind ja hier, um zu lernen. Und wenn wir, ne, jetzt Probleme auch nicht als Probleme sehen, sondern eben als Wegweiser oder Herausforderungen, ne, und die uns stärker machen, die uns wachsen lassen, dann kann man es ganz anders betrachten, weil dann hat das eben alles nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun, sondern ne, es sind halt einfach Aufgaben und die sind vorhersehbar, die sind erwartbar in jedem Leben. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung da reingeht, dass eben das einfach ja, dazugehört, dann kann man das vielleicht für sich auch anders, weniger persönlich verbuchen.
Ja. Und würdest du sagen, weil du hast ja jetzt gesagt, ne, das ist ein Prozess und man muss es auch lernen, aber würdest du sagen, das ist irgendwann abgeschlossen oder ist das so lebenslange Arbeit?
Das ist eine lebenslange, aber sorry für den Spoiler, den wahrscheinlich auch niemand hören möchte. Aber auch das finde ich, also ich persönlich, klar, ich habe auch Phasen, wo ich mir denke, boah, so jetzt gerade echt anstrengend, was ich jetzt wieder alles lernen darf, ne? Und jetzt hätte ich auch gerne mal meine Ruhe. Und ich glaube, das kennt auch jeder, aber so prinzipiell, uns wäre so langweilig im Leben, wenn irgendwie wir nicht ständig Work in Progress wären, ne? Und klar, wir können Themen abschließen, ne? Und dann, weil wir aber einen Schritt weiter sind, dann öffnen sich weitere Themen, ne? Also, und dann dürfen wir wieder an denen arbeiten. Und das, ja, also, dass wir da irgendwie, das haben ja auch viele so, ne, die machen ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und denken so, ja, jetzt bin ich fertig oder ich mache eine Therapie und sagen, ja, jetzt bin ich austherapiert, jetzt bin ich geheilt, jetzt muss ich. Und ich glaube, die Leidensphasen, also die extremen Leidensphasen, die passieren immer nur dann, wenn wir eben diesen Trugschluss haben, so ich bin jetzt fertig, weil dann verlieren wir wieder die Achtsamkeit und das Bewusstsein, ne? Und das, ich sage immer, Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Freiheit. Also wenn wir uns lernen, ständig wirklich auch zu reflektieren, also unsere Gedanken, unsere Gefühle in Bezug zu uns aufbauen, dann können wir ja viel schneller eingreifen. Aber wenn wir dann wieder in unseren Autopiloten geraten, ne, dann kann es eben auch gut sein, dass das gemütliche Elend uns zurück, ne, zurückzieht, sozusagen in seinen Strudel. Und dann dauert es wieder ewig, bis der Leidensdruck irgendwann wieder so groß ist, dass wir gezwungenermaßen gar nicht mehr anders können, als wieder irgendwie irgendwas zu versuchen oder so. Aber wenn man achtsam bleibt, dann ja, wird es schwierige Phasen geben. Aber eben, wenn man an seinem Mindset, glaube ich, kontinuierlich arbeitet, dann kann man die eben, so wie ich es vorhin gesagt habe, anders verbuchen und man sagen, ja, okay, so nervig jetzt, gar keinen Bock drauf, aber für irgendwas wird es gut sein, ne? War ja immer so.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, wir werden immer Herausforderungen haben und immer auch Phasen haben, die schwieriger sind, aber ich glaube, dass die weniger werden oder wir nicht mehr ganz so tief fallen, weil wir ein anderes
Genau.
Bewusstsein haben, ne? Weil wir ja plötzlich wissen, ah, das ist jetzt wieder eine Phase und man ist irgendwie anders reflektiert und man kann sich da vielleicht schneller wieder so rausarbeiten.
Genau, das meine ich mit, wenn man
Ja,
achtsam bleibt, wenn man reflektiert bleibt, dann fällt man nicht so tief eben und sieht es auch nicht als Fallen, sondern als, oh, jetzt ist wieder
Gucken jetzt wieder,
Aufgabenzeit.
genau. cool. Also es waren, glaube ich, ganz viele, ja, viele hilfreiche Tipps und Gedanken für alle, die zuhören. Ich werde dein Buch natürlich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und vielleicht magst du noch mal sagen, ja, wie man sonst mit dir arbeiten kann. Du hast so schon gesagt, Online-Kurs, Ausbildung, verlinke ich natürlich auch alles, aber vielleicht genau.
Noch ein paar Worte. Ja, ich glaube, so selber denkt, man könnte vom emotionalen Essen betroffen sein, dann lohnt es sich immer mal in meinen Podcast auch reinzuhören. Der heißt Lifestyle Schlank. Hört sich auch an wie eine typische Diät. Den Namen habe ich aber damals bewusst so gewählt, weil ich eben emotionales Essen gab es noch nicht und ich wusste, Menschen suchen nicht nach Persönlichkeitsentwicklung im Zusammenhang mit oder Selbstliebe im Zusammenhang mit Abnehmen. Und dass ich die Menschen, die eigentlich gerade auf der Suche nach der nächsten Diät sind, sozusagen einen neuen Ansatz ans Herz geben kann. Genau, also über meinen Podcast, der ist ja kostenfrei, wir haben mittlerweile über 300 Folgen, also da kriegt man ein bisschen mehr Gespür für mich, meine Herangehensweise. Ich halte auch öfter mal kostenfreie Workshops. Ich glaube, du hast gesagt, im August erscheint die Folge. Kann gut sein, dass wir da gerade auch zum Manifestieren wieder einen Workshop machen. Also einfach, ne, du wirst ja meine Webseite verlinken, scheincoaching.de, da gibt es so einen Reiter nur für dich. Da gibt es lauter kleine Freebies, eben diese Workshops auch. Und da kann man gerne auch mal vorbeischauen. Genau. Und wenn man eben beruflich denkt, boah, Arbeit als Coach hört sich irgendwie cool an oder Coach für emotionales Essen in dem Fall, dann auch, ja, findet man alles auf der Webseite. Oder Instagram gibt es natürlich auch noch, Julia-Scheincoaching. versuche ich euch auch jeden Tag zu inspirieren und zu motivieren. Genau, ja.
Oh. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Das war sehr wertvoll. Und genau, alles, was du gesagt hast, verlinke ich auf jeden Fall. Und danke dir jetzt erstmal sehr.
Ja, ich danke dir und allen, die zugehört haben. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Und teile ihn doch auch gerne mit deinen Lieblingsmenschen, die ebenfalls eine Portion Zukunftsmut gebrauchen können. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich. Deine Juliane.